Liebe Geschwister, lasst uns etwas lesen aus 4. Mose, Kapitel 27, Vers 1. Das ist am Ende der Wüstenwanderung, da haben wir diese Töchter Zelophrats. Vers 1. Und es nahten herzu die Töchter Zelophrats, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses, von den Geschlechtern Manasses, des Sohnes Josefs. Und dies waren die Namen seiner Töchter. Machla und Noah, Chogla, Milka und Tirza. Und sie traten vor Mose und vor Eleazar, den Priester, und vor die Fürsten, und die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und sprachen: Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er war aber nicht unter der Rotte derer, die sich in der Rotte Korahs gegen den Herrn zusammenrotteten, sondern er ist in seiner Sünde gestorben. Und er hatte keine Söhne. Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Familie? Weil er keinen Sohn hat. Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. Man muss sich das wirklich ganz plastisch vorstellen. Wir sind in der Wüste, die Stiftshütte im Zentrum aufgestellt und darum herum, ganz nach Vorschrift, die 12 Stämme Israels. Und wenn wir bedenken, das waren nach der Volkszählung am Anfang des 4. Buches Mose und dann wiederholt am Ende der Wüstenwanderung, wird es in Kapitel 26 nochmals gemacht. Und da erfahren wir also etwas mehr als 600.000 Männer von 20 Jahren aufwärts. Und jetzt kann man eine Hochrechnung machen. Wenn die meisten verheiratet waren, also kommen wir schon mal mit den Ehepaaren auf etwa 1,2 Millionen. Und dann hatten sie noch Kinder. Und Israel war eine Nation, die pro Kinder waren, die für das Leben waren, die pro Life waren. Ja, sie hatten erlebt, was es heißt, wenn der Pharao in Ägypten sagt, alle Jungs in den Nil. Aber es war ein Volk, das wollte leben, und die Hebammen hatten eine besondere Rolle gespielt in 2. Mose 1. Die wollten das Leben und die kämpften für das Leben. Ja, und wenn man also sich überlegt, die hatten da so viele Kinder, sagen wir doch 4 Millionen. Ist jedenfalls realistisch. Und jetzt dieses 4 Millionen Volk da, und nun kommen 5 Töchter. Unverheiratete Töchter werden hier aufgezählt, offensichtlich in der Reihenfolge ihres Alters. Machla, Noah, Chogla, Milka und Tirza. Und die treten vor Mose und sagen ihm: Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Vers 4. Man kann denken, also unglaublich, sowas hat man noch nie erlebt. Die kommen uns fordern. Das sind aber mutige Frauen. Was ist der Hintergrund? Es war so, dass eigentlich vorgesehen war, dass im verheißenen Land, wenn Israel dann nach der Wüstenwanderung in den Segen Gottes eingehen sollte, in das Land, das von dem Gott ihnen gesagt hatte, ich habe es euch gegeben, es gehörte ihnen, obwohl sie es noch nicht in Besitz genommen hatten. Aber da war vorgesehen, dass die Männer ein Erbteil bekommen und dann eben die Frauen auch, nämlich mit ihren Ehemännern. Ja, aber jetzt kommt die Frage, und was ist mit den Unverheirateten? Und da kann man sagen, ja, das kann ja noch werden. Ja, aber jetzt, da ist es so, dieser Zelophrat war ja auch ein Mann, der zum Volk Gottes gehörte. Und ihm stand ja auch ein Erbteil zu im Land. Aber er hatte keine Söhne. Und jetzt, was geschieht mit diesem zukünftigen Erbteil von Zelophrat? Und diese Töchter sagen, wir wollen den Segen Gottes. Diese Sprache vor ganz Israel. Wir sagen Mose, gib uns ein Eigentum. Wir möchten auch etwas haben im Land. Jetzt waren sie noch in der Wüste. Aber die glaubten wirklich, wir kommen ins Land. Und wir möchten diesen Segen Gottes. Das waren eben Frauen Gottes, die wirklich diesen Segen wollten. Und das waren nicht Materialistinnen, sondern wir werden sehen, das waren geistliche Frauen. Und die sagen sich auch nicht, ja, wir werden sowieso einmal heiraten und dann sehen wir, was wir da vom Land bekommen. Nein, die sagten sich, das ist gar nicht die Frage. Das, was unserem Vater zusteht, das möchten wir erben. Und wenn man das überträgt, ich war, viele wissen, dass die Landnahme Israels, die hat einen besonderen Zusammenhang mit dem Epheserbrief. Dort wird ja erklärt, dass wir mit allen geistlichen Segen Gottes, himmlischen Segnungen, gesegnet sind. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Und dann wird aufgezählt, detailistisch. Also eins ums andere, nicht nur so grosso modo. Und man kann den Epheserbrief durchstudieren und er ist schwierig, so wie Petrus das ja auch schreibt in 2. Petrus 3. Die Briefe von Paulus sind oft schwierig zu verstehen. Und wenn ein Apostel das sagt, dann dürfen wir das auch sagen. Aber je mehr man liest und studiert, desto mehr findet man von diesen Reichtümern. Und nun wird aber klar gemacht im Epheserbrief, all diese Segnungen, die müssen wir zuerst kennenlernen. Und wir müssen im Glauben wachsen. Und Paulus betet, dass die Augen der Herzen, sagt er in Kapitel 1, Vers 18, die Augen der Herzen erleuchtet werden. Also unser Herz hat Augen. Da ist ja nicht dieser Muskel gemeint, sondern Zentrum unserer Person. Und diese Augen müssen geöffnet werden, dass wir all das sehen, was Gott uns in dem Herrn Jesus durch das Werk auf Golgatha geschenkt hat. Und dann, verstehen ist eins, aber wirklich das sich aneignen, dass man darin lebt, dass es ein Teil von unserem Leben ist, von unserem Glaubensleben, das braucht noch mehr. Und dass wir uns daran freuen. Nun, ist auch ein Problem. Epheser 6, Vers 10 sagt, es gibt große Feinde. Und Paulus sagt, denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Nun, das geht ganz parallel zum Buch Josua. Da sehen wir nicht nur, wie das Volk ins Land hineinging und das umsetzte, was in Kapitel 1, Vers 3 gesagt wird, jeden Ort, wo ihr euren Fußsohle darauf setzt, euch habe ich es gegeben. Nein, die gingen ins Land, aber da waren ganz viele Feinde. Und die wollten nicht, dass die Israeliten ihren Fuß darauf setzen und das in Besitz nehmen. Und so ist das auch Satan und seine gefallenen, mit ihm gefallenen Engel, die wollen nicht, dass wir uns freuen können im Glauben. Und die bekämpfen uns. Die hassen uns. Sie wissen ganz genau, das Heil können sie uns nicht mehr rauben. Ich weiß, es gibt manche Christen, die wissen das nicht, dass man das nicht mehr rauben kann. Aber die wissen das. Die kennen ganz genau Römer 8, Vers 1. Also ist keinerlei Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Und so weiter. Und dann auch der Schluss von Römer 8, Vers 37. Ich bin überzeugt, dass weder... Und dann wird aufgezählt, dass gar nichts mehr uns je zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das wissen diese Feinde auch. Aber was sie wissen ist, wir können die Freude wegnehmen. Und darin bekämpfen sie uns. Die Freude wegnehmen. Und darum braucht es eben immer wieder diese Entschlossenheit. Aber ich möchte das Land einnehmen. Und wir sehen sogar im Buch der Richter, man kann das für sich mal lesen, Kapitel 1, da haben die Israeliten einige Fortschritte gemacht in der Einnahme des Landes. Aber dann plötzlich heißt es, da ging es nicht. Warum? Ja, weil die Kanaaniter nicht wollten. Wie bitte? Gottes Wille war, ihr sollt es in Besitz nehmen. Die Kanaaniter wollten nicht. Wirklich nachlesen, Richter 1. Und dann einmal heißt es, sie konnten es nicht erobern, weil die Feinde eiserne Wagen hatten. Das war der letzte Schrei in der Militärgeschichte damals. Wer die eisernen Wagen hatte, der hatte den militärischen Vorteil. Aber das kann es ja nicht sein, weil sie eiserne Wagen hatten. Ja, weil der Feind so tobt. Nein, das kann es nicht sein, dass wir dann einfach nicht erobern können. Und da machen uns diese fünf Töchter Mut. Die wollten. Und das ist das Entscheidende, dass man will. Das heißt noch lange nicht, dass es gelingt. In 2. Timotheus 3 lesen wir, dass alle, die gottselig leben wollen, verfolgt werden. 2. Timotheus 3, Vers 10. Es heißt nicht alle, die gottselig leben. Gottselig leben heißt übrigens ein Leben erfüllt von dem Herrn. Wirklich das Herz voll ist vom Herrn. Es heißt dort, alle, die gottselig leben wollen. Das heißt doch nicht, dass es gelingt. Aber wenn der Wille da ist, das ist das ganz Entscheidende. Und dann, aber die Verheißung werden verfolgt werden. Und das kann eben sein von Menschen, aber das kann auch sein, dass der Feind eben kämpft. Nun, diese fünf Töchter Zelofkats hat's an sich gesagt, ja, also, unser Vater hatte keine Söhne, wir möchten das. Und etwa alle hätten sagen können, das sind irgendwie freche Frauen. Ja, ich meine, mit ihr es ausdrücken. Warum, Vers 4, warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Familie? Weil er keinen Sohn hat. Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Und was auch noch interessant ist, ich war, wenn die vorgestellt werden, am Anfang, in Vers 1, da wird ja ihr Stammbaum mitgeteilt, in Kurzform. Zelofchat, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses, von den Familien Manasses, des Sohnes Josefs. Warum wird hier der Stammbaum angegeben? Weil dieser Stammbaum diesen Töchtern wichtig war. Warum? Weil sie von Josef abstammten. Und da nehmen sie auf Bezug, wenn sie nämlich in Vers 4 sagen, warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Familien? Also die beriefen sich auf ihren Stammbaum, der ihnen ein Anrecht gab auf das Land. Und dieser Stammbaum ging zurück auf Josef. Und was war das für ein Mann? Ein wunderbarer Mann, von dem in der Bibel keine einzige Sünde erzählt wird. Aber wir wissen, dass er ein Sünder war. Aber es wird keine Sünde erzählt. Und was aber erzählt wird von ihm, war ein Leben völlig hingegeben an den Herrn. Und er hat so Schlimmes erlebt. Muss ich mal vorstellen, man ist 17-jährig, der 11. Sohn in der Familie, und die 10 älteren Söhne, die hassen einen. Da kriegt er keinen Schaden, oder? Das weiß jeder. Natürlich gibt es einen Schaden. Und er versucht es aber auch immer wieder. Und offenherzig erzählt er ihnen, was der Herr ihm gesagt hat. Sie hassen ihn noch mehr. Und schließlich verkaufen sie ihn nach einem Mordversuch, den insbesondere Ruben verhindern konnte, indem er in Dothan, dort gibt es 3 Brunnen. Und die sind auch heute da. Diese Brunnen von Dothan sind zu sehen. Und oben wusste einer von diesen Brunnen, wo die Brüder ihn reintun wollten, damit er stirbt, der war trocken. Und hat es erreicht, dass einer dieser Brunnen quasi Josef das Leben rettete. Aber da kriegt man noch einen Schaden, oder? Wenn man Brüder hat, die so gewalttätig sind, dass sie einen umlegen wollen, und einer ist dann noch so gnädig, dass er einen in den trockenen Brunnen runtertut. Und die sind schon tief. Wir haben da reingeguckt. Aber wenn man dann nachher noch verkauft wird nach Ägypten, als Sklave, und was er dort alles erlebt hat. Zuerst sah es dann so recht gut aus und plötzlich kommt ein Schlag auf den Kopf mit der Sache mit Potiphars Frau, die ihn zur Unzucht verführen wollte. Und er macht ihr klar, eine so große Sünde gegen Gott zu begehen, das geht überhaupt nicht. Aber die hat nicht gehört. Und die hat ihn wirklich schließlich sogar berührt. Und das war der Moment, wo es heißt, Josef floh und ließ sein Kleid fahren. Aber das, diese mutige Tat als Mann, zu fliehen in einer gefährlichen Situation, das hat ihm die Verleumdung eingebracht. Er hätte etwas dieser Frau antun wollen, er kommt in den Knast. Hätte ich sagen, was ist das für ein Leben? Ich will treu mit dem Herrn gehen und es geht alles schief. Und kommt dann in den Knast. Jahrelang. Und das Erstaunliche ist, wenn wir die Geschichte Josefs lesen, finden wir nicht einen traumatisierten Mann. Wie ist das möglich? Weil er den Herrn so geliebt hat. Ich meine, hätte sagen können, was ist mein Leben? Die besten Jahre habe ich verpasst. Von 17 bis 30. Ja, aber er ist dem Herrn treu geblieben und Gott hat ihn schließlich aus dieser untersten Position im Gefängnis zum zweiten nach dem Pharao gemacht in Ägypten. Und er ertrug diese Ehre, weil er gelernt hat, mit Schmach und Schande zu leben. Das hat ihn bewahrt, hochmütig zu werden. Ich meine, es ist ganz gefährlich, wenn man bekannt wird, aber eben, wenn der Herr einem andere Wege so geführt hat, das ist eine enorme Hilfe, um die Bescheidenheit zu bewahren. Also ein wunderbarer Mann und es gibt so viele Parallelen in dem Leben von Josef, wie bei keinem anderen Gottesmann im Alten Testament auf den Herrn Jesus hin. Und diese Töchter Zelophats war Nachkommen von diesem Josef. Und so wie er ein Gottesmann war, wollten sie Frauen Gottes sein. Es ist so wichtig, dass wir Vorbilder haben, die uns Orientierung und Stabilität geben. Wir haben gestern in der Jugendgruppe einiges angeschaut über die Entwicklung der Rock- und Popmusik seit 1953 bis 2023. Und das zeigt wirklich, in welcher Welt wir leben, welchen Herausforderungen, wie es eben darum geht, als Gläubige in einer solchen Zeit zu bestehen. Und es war mir wichtig, auch da nicht im Dreck zu wühlen. Denn diese Stars haben Millionen in die Drogen reingezogen und in die Unmoral und so weiter, die wirklich, mal sagen, mit den Worten von Epheser 2, Söhne des Ungehorsams waren. Ich war, alle Menschen sind Kinder des Zorns, sagt Epheser 2. Aber dann wird gesprochen, wir haben gelebt unter denen, die Söhne des Ungehorsams sind. Merkt man den Unterschied? Sohn, Kinder. Und Söhne des Ungehorsams, das sind solche, die in einer Zeitepoche vorne stehen und Anführer sind und andere mitreißen. Und das sind Vorbilder von Jugendlichen heute. Aber wie wichtig ist es, dass wir eben Vorbilder haben, die Stabilität geben im Leben. Ich möchte dazu lesen aus Hebräer 13, Vers 7. Da wird über treue Führer unter den ersten Christen gesprochen, die damals zur Zeit des Hebräerbriefes 62 nach Christus schon heimgegangen waren. Und da sagt Paulus, ihr denkt euer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Das waren Vorbilder. Und die auch nach ihrem Tod immer noch Vorbilder waren. Und darum heißt es als Befehl, ahmt ihren Glauben nach. Wir können dazu noch aufschlagen, Sprüche 10, Vers 7. Das Andenken an den Gerechten ist zum Segen. Aber der Name der Gottlosen verwest. Da geht es um Gerechte, hier in diesem Vers, die schon verstorben sind. Aber wenn man an sie denkt und sich beschäftigt mit dem, wie sie den Herrn geliebt und ihm nachgefolgt sind, wird das einem zum Segen, zum Ansporn. Das Andenken an den Gerechten. Übrigens, Das ist auch der Grund, warum man auf den Gräbern in Israel, zum Beispiel auf dem Ölberg, da gibt es tausende von Gräbern und natürlich ständig hebräische Inschriften. Und was ganz typisch ist, da gibt es eine Abkürzung, Sein, ist ein Buchstabe, S, dann zwei Strichlein und dann ein L. Das heißt, Zichrono Livracha, sein Gedächtnis möge zum Segen sein. Das hat nichts damit zu tun, dass man da die Toten verehrt oder irgend sowas oder für die Toten betet. Nein, aber ist der Wunsch, dass doch, wenn man an diesen Verstorbenen denkt, dass es einem zum Segen wird. Und so, nur als Anregung, könnte man die Josefs Geschichte lesen und sich immer überlegen, was könnte ich jetzt aus dieser Geschichte und wie er reagiert hat und wie er das alles erlebt hat und dem Herrn die Treue gehalten hat bis zum Schluss, wie könnte ich das auf mein Leben übertragen? Dann wird sein Andenken zum Segen. Das Andenken an den Gerechten ist zum Segen. Solche Vorbilder brauchen wir. Und also nicht nur solche, die leben, sondern sogar solche, die uns schon vorangegangen sind. Und so war das bei den Töchtern Zelophchats. Wenn die an Josef dachten, Urgroßvater Josef, dann war das ihnen zum Segen. Und nun, ich habe gesagt, das klingt so unverschämt, Vers 4. Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Aber wenn wir dazu aufschlagen, Psalm 81, Vers 10, da machen wir eine schöne Entdeckung. Ja, in der alten Elmerfelder ist es Vers 10. Und zwar heißt es dort, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Das ist Vers 11 in den meisten Übersetzungen. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Ist das nicht wunderbar? Das haben die genau gemacht. Man könnte sagen, frech, wie die den Mund geöffnet haben. Ja, aber das ist Gott gewollt. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Und so dürfen wir zum Herrn kommen und ihn anflehen, dass er uns seinen Segen gibt und er will uns geben. Und jetzt, wenn wir weiterlesen in 4. Mose 26, ich habe extra am Anfang nicht weitergelesen, damit das so wie eine Pointe wirkt. Wir haben gesehen, Vers 5, Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. Das ist auch eindrücklich, der hat nicht gesagt, geht's eigentlich noch? Sondern der hat diese Frauen ernst genommen und ist damit zum Herrn gegangen. Und jetzt kommt Vers 6, und der Herr redete zu Mose und sprach, die Töchter Zelophchats reden recht. Wow. Wenn man sich vorstellen, wenn die Leute da aus den Zelten, und es waren Millionen, das irgendwie beobachtet haben, wie diese fünf Frauen da auftreten in der Öffentlichkeit und sagen, gib uns ein Eigentum. Und dann spricht der Herr, die Töchter Zelophchats reden recht. Du sollst ihnen tatsächlich ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters geben und sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und zu den Kindern Israel sollst du reden und sprechen, wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, so sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und wenn er keine Töchter hat, so sollt ihr sein Erbteil seinen Brüdern geben. Und wenn er keine Brüder hat, und so weiter. Jetzt werden erbrechtliche Dinge geklärt, die vorher nicht klar waren. Also dieser neue Fall hat dazu geführt, dass der Herr noch mehr Klarheit gibt. Und so ist es auch für uns. Wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir plötzlich nicht mehr weiter wissen. Und wenn wir zum Herrn gehen und sein Wort erforschen, dann bekommen wir wieder neue Einsichten über neue Situationen. Also die Sache ist klar, die werden das Land bekommen. Und wenn wir weiterlesen in 4. Mose, ich lese in 4. Mose 36, Vers 1, und es traten herzu die Häupter der Väter vom Geschlecht der Söhne Gileads, des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses aus den Geschlechtern der Söhne Josefs. Und sie redeten vor Mose und vor den Fürsten, den Häuptern der Väter der Kinder Israel und sprachen: Der Herr hat meinem Herrn geboten, den Kindern Israel das Land durchs Los als Erbteil zu geben. Und meinem Herrn ist von dem Herrn geboten worden, das Erbteil Zelophrats, unseres Bruders, seinen Töchtern zu geben. Werden sie nun einem von den Söhnen der anderen Stämme der Kinder Israels zu Frauen, so wird ihr Erbteil dem Erbteil unserer Väter entzogen und zu dem Erbteil des Stammes hinzugefügt werden, welchem sie angehören werden. Und dem Los unseres Erbteils wird es entzogen werden. Jetzt kommen andere aus dem Stamm und die fechten das Urteil, das Erburteil an. Denn das gibt ein Problem. Wenn jetzt diese Töchter Zelophrats heiraten werden und sagen wir, sie heiraten die eine jemand aus dem Stamm Ruben, die andere aus dem Stamm Juda, dann wird ihr das Erbteil, das sie haben, wird quasi übergehen auf den Stamm Ruben beziehungsweise auf den Stamm Juda. Das ist doch ein Problem. Man kann doch denen das Erbe nicht einfach geben. Wow, nochmals ein Problem. Und jetzt lesen wir weiter. Vers 3 nochmals. Werden sie nun einem von den Söhnen der anderen Stämme der Kinder Israels zu Frauen, so wird ihr Erbteil dem Erbteil unseres Vaters entzogen und dem Erbteil des Stammes hinzugefügt werden, welchem sie angehören werden. Und dem Los unseres Erbteils wird es entzogen werden. Und auch wenn das Jubeljahr der Kinder Israel kommt, wird ihr Erbteil zu dem Erbteil des Stammes hinzugefügt werden, welchem sie angehören werden. Und ihr Erbteil wird dem Erbteil des Stammes unserer Väter entzogen werden. Pah, jetzt kommt wieder Druck. Und dann, Vers 5, da gebot Mose den Kindern Israel nach dem Befehl des Herrn und sprach: Der Stamm der Kinder Josef redet recht. Oh, ihr habt auch recht. Ja, es gab einmal, das ist eine Anekdote, ein Rabbi, der wurde besucht von einer Frau und die hat erzählt, wie schlimm ihr Mann ist. Und er hat ihr gesagt, du hast recht. Und dann ist aber später der Mann aufgekommen und hat erzählt, dass er auch schon nicht eine einfache Frau hat. Und er hat ihm gesagt, du hast recht. Und das hat dann aber die Frau des Rabbis gehört und die hat gesagt, du, aber das kannst du ja nicht machen. Du sagst beim Mann, du hast recht. Und dann bei der Frau sagst du, du hast recht. Was sagt er seiner Frau? Du hast recht. Ja, aber das ist hier nicht so. Ja, das ist so ein Wendehals. Das ist schlimm. Aber hier geht es darum, ja, diese Beobachtung war schon richtig. Und im Weiteren wird dann geklärt, diese fünf Töchter sollen nicht einen Mann aus einem anderen Stamm heiraten, sondern innerhalb dieses großen Stammes von Josef. Sollen sie heiraten, damit das Erbteil im Stamm bleibt. Aber sonst war das frei. Man konnte also heiraten über alle Stämme hinweg. Das war nicht ein Problem. Ja, und dann lesen wir aber, dass die schließlich doch geheiratet haben. Vers 10. Aber das war ihnen nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war ihnen das Erbteil. Also die Gemeinschaft mit dem Herrn und die Freude an dem, was der Herr uns gegeben hat. Das war ihnen ganz wichtig. 36, Vers 10. So wie der Herr dem Mose geboten hatte, also taten die Töchter Zelophrats. Und Machla, Tirza und Chogla und Milka und Noah, die Töchter Zelophrats, wurden den Söhnen ihrer Oheime oder ihr Onkels zu Frauen. Männern aus dem Geschlecht der Kinder Manasse, des Sohnes Josefs, wurden sie zu Frauen. Und so verblieb ihr Erbteil bei dem Stamm des Geschlechts ihres Vaters. Dies sind die Gebote und die Rechte, welche der Herr in den Ebenen Moabs am Jordan von Jericho den Kindern Israel durch Mose geboten hat. Wir sind also hier ganz am Ende der Wüstenwanderung. Die letzte Lagerung auf der anderen Seite des Jordans, da gegenüber von Jericho, bei der Mündung des Jordans in das Tote Meer, da wo später bei Kasa al-Yahud Johannes der Täufer gepredigt und getauft hat. Also dort auf der anderen Seite waren sie und die haben eben geheiratet. Und jetzt ist aufgefallen, die Reihenfolge der Namen. ist nicht mehr die gleiche wie in 4. Mose 27. In 4. Mose 27 geht es offensichtlich nach dem Alter. Und da ist die Tirza die Jüngste. Bei uns ist das die Älteste der Töchter. Bei Zelofchad die Jüngste. Und hier ist sie Nummer 2. Aber die Reihenfolge ist da ganz, ganz anders, nicht wahr? Ich muss das zu Hause miteinander vergleichen. Und dann sieht man, in welcher Reihenfolge die geheiratet haben. Die Jüngste war schon die Zweite. Und das war natürlich für die Älteste nicht so einfach. Das ist nicht einfach, wenn man sieht, wie andere heiraten, so, und das geht, und kein Problem, und schnell, und andere warten und fragen sich, was ist der Plan des Herrn mit meinem Leben? Aber es ist so gut, wenn man eben alles dem Herrn anvertraut, wie Sprüche 3 das sagt. Und auf ihn hofft, er wird es wohl machen. Und so haben die das auch gemacht. Es ging zwar in andere Reihenfolge, aber die Älteste, die durfte dann auch heiraten. Aber das war für sie eben nicht das Erste. Und so haben sie den Herrn auf eine besondere Weise erlebt, wie er ganz individuell führt. Es gibt kein Schema. Es geht nicht, wenn ich mir vorgenommen hätte, also, nein, das muss alles anders geschehen, ja? Das geht nach, wir haben so ein Familienschema und nach dem sollte das gehen. Das geht gar nicht. Wir können nicht Schemen machen, sondern wir müssen akzeptieren, wie der Herr die Kinder auch individuell führt. Und wir müssen akzeptieren, dass der Herr uns ganz unterschiedlich und individuell führt. Und jetzt gehen wir noch zu Josua. Schließlich ist das Volk ins Land hineingegangen und sie haben das Land erobert. Jahrelang, das ging nicht so schnell. Insgesamt 6 Jahre. Und dann sehen wir aber in Josua 17. Und das Los kam heraus für den Stamm Manasse. Denn er war der Erstgeborene Josefs. Für Makir, den Erstgeborenen Manasses, den Vater Gileads. Weil er ein Kriegsmann war, wurde ihm Gilead und Bashan zuteil. Und es kam heraus für die übrigen Söhne Manasses nach ihren Familien, für die Söhne Abiesers und für die Söhne Helex und die Söhne Asriels und für die Söhne Sichems und für die Söhne Hefers und für die Söhne Shemidas. Das waren die Kinder Manasses, des Sohnes Josefs, die männlichen nach ihren Familien. Und Zelophrat, der Sohn Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und dies sind die Namen seiner Töchter. Machla und Noah und Hogla, Milka und Tirza. Oh, jetzt ist die Jüngste wieder am Schluss. Und sie traten herzu vor Eleazar, den Priester, und vor Josua, den Sohn Nuns, und vor die Fürsten und sprachen. Jetzt machen die das wieder. Wieder so ein Auftritt. Ja, Mose ist verstorben. Der hohe Priester Aaron auch. Aber da ist der Nachfolger, Josua, bin Nun. Und der Sohn von Aaron, Eleazar, der hohe Priester. Und da sagen sie, der Herr hat Mose geboten, uns ein Erbteil unter unseren Brüdern zu geben. Jetzt kommen die und rufen Erinnerungen. Wir haben das nicht vergessen. Mose hat gesagt, wir bekommen das. Und was heißt es? Und er gab ihnen nach dem Befehl des Herrn ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters. Und so weiter. Stehen danach. Und das ist doch wirklich mutmachend, so voranzugehen, so im Glauben zu wachsen und eben dieses Land zu erobern und die Priorität auch richtig zu setzen. Und es ist auch so, dass manche, indem sie die Priorität des Heiratens höher stellten als die Priorität, das Leben und die Gemeinschaft mit dem Herrn. Im besten Fall wurde es dann 0815. Es gibt so 0815 Ehen, christliche. Langweilig. Nicht spannend. Aber die haben wirklich das als anstrebenswert vor sich gehabt und ihr Leben wurde spannend vom Anfang bis zum Schluss. Und so stellt uns das Wort Gottes diese fünf Frauen vor und macht Mut. Und ich meine, eben wenn man zurückdenkt, dann 4. Mose 27, da jenseits des Jordans, da in der Ebene, unterhalb vom Berg Nebo, gib uns! Das hat ein Echo gegeben. Schlag mal auf, Josua 14. Da geht es um Kaleb. Kaleb war auch ein Treuer in diesen 40 Jahren. Es gab nicht nur treue Frauen, es gab auch treue Männer. Kaleb und Josua. Und übrigens, bevor ich das noch zeige, halt ein Finger bei Josua 14 drin. Wir haben ja 10 Finger. Und dann nochmals 4. Mose 27. Ich habe nämlich den Vers vorher nicht gelesen. Vers 65. Diese Connection muss man sehen. Dort heißt es, denn der Herr hatte von ihnen gesagt, sie sollen gewiss in der Wüste sterben. Und kein Mann von ihnen war übrig geblieben, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Das sind die zwei Männer, von denen gesagt wird, dass sie dem Herrn völlig nachgefolgt sind. Wiederholt wird das gesagt. Dem Herrn völlig nachgefolgt sind. Die werden da zuerst erwähnt und dann kommen die Töchter Zelophchads. Nun, 4. Mose 26, 65. Also wirklich der Vers, bevor die Geschichte mit den Zelophchads-Töchtern beginnt. Und jetzt, Israel war ein Land. Und Kaleb hatte ja auch die Zusage, dass er ein Erbteil bekommen würde im Land. Aber da musste er auch dahin stehen. Und in Josua 14, Vers 6 lesen wir, und die Kinder Juda traten in Gilgal zu Josua. Und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm, du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Und jetzt will er auch das Erbteil bekommen. Und wie spricht er? Darum geht's mir. In Vers 11. Er ist 85. Und er sagt, ich bin heute, Vers 10 sagt, er ist 85. Vers 11. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wow, ein fitter Mann, 85. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Kampf und um aus- und einzuziehen. Und jetzt kommt's. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Gib mir! Das ist die gleiche Sprache. Woher hat er das schon mal gehört? Ja, da waren fünf Frauen, die sagten, gib uns. Und jetzt sagt er, gib mir. Er hat von ihnen gelernt. Also offensichtlich, das ist die gleiche Sprache. Und darum sage ich, diese Geschichte der Töchter Zelophchads, die macht uns allen Mut, um wirklich mit dem Herrn entschieden, treu den Weg voranzugehen.